So, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich da sein darf. Immer mehr, fand ich ein schönes Lied gerade. Immer mehr sein wie du, immer mehr deine Werke tun. Immer mehr sein wie Jesus. Ihn wollen wir heute Morgen anschauen. Und er war doch so anders, wie viele es damals erwartet haben. Und manchmal frage ich mich, ob die Christen wirklich immer mehr sein wollen wie Jesus oder immer mehr wie ihre religiösen Traditionen. Ah, da kommen wir mal noch drauf. Ich erzähle mal ein bisschen von mir. Ich war 19 Jahre alt, als ich mich bekehrt habe. Ich kam raus aus einem Leben nach dem Motto Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Das habe ich bis zum Exzess gelebt. Dann habe ich Jesus gefunden. Es war nicht in der Gemeinde, es war wirklich von Christen, so privat, junge Christen, brennend, feurig. Die hatten noch gar keine Gemeinde und irgendwie kam da trotzdem so eine kleine Erweckung nach Laichingen. Da habe ich mich bekehrt in Laichingen. Kennt ihr das, oder? So grob. Und aber nach so ein paar Monaten haben wir eine Gemeinde in Blaubeuren kennengelernt. Und dann habe ich auch gelernt, habe ich Christen kennengelernt, auch aus Laichingen. Und die haben mir dann später gesagt, vor dir hatte ich immer Angst, wenn ich dich gesehen habe. Also wo ich noch nicht Christ war, gell? Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, oder? Aber die haben tatsächlich gesagt, ich hatte immer Angst vor dir, wenn ich dich gesehen habe. Okay, zum Glück hatte Gott keine Angst vor mir und ging mir nie aus dem Weg, nicht auf Distanz zu mir, sondern hat mich gesucht, gefunden, errettet, neu gemacht und so weiter. Aber gut, nach diesen paar Monaten kam ich dann in Blaubeuren in die Gemeinde und dann habe ich gelernt, was man als Christ so tut und was man nicht tut. Ich habe gemerkt, relativ schnell, dass so wie ich mich anziehe, zieht man sich als Christ nicht an. Hat zwar niemand so gesagt, aber du hast gespürt. Kennt ihr das, wenn man was sagt, ohne was zu sagen, aber man spürt trotzdem, was sie sagen wollen? Also gut, das hält auf Dauer nicht aus. Und nach ein paar Monaten habe ich mir wirklich so eine total altbackene Anzugshose gekauft, mit 19 Jahren. Können Sie sich das jemand vorstellen? Ich habe es gemacht, weil ich wollte ein guter Christ sein. Da habe ich relativ schnell gelernt, dass keiner der Top-Christen in dieser Gemeinde hatte einen Fernseher. Wer hat heute keinen Fernseher? Da darf ich schrecken. Wow, ich finde es gut, gell? Aber habt Internet, gell? Gib's zu. Das ist immer das, gell? Meine Kinder haben auch keinen Fernseher. Die sagen, ich brauche keinen Fernseher. Ja, brauchen sie auch nicht. Aber Netflix und was weiß ich, was ihr machen. Ja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, hey, das ist nicht gut, wenn du Fernsehen guckst. Ich habe das radikal beendet. Ich habe nicht mal mehr Sportschau angeschaut. Also mein Vater, der hat gedacht, der Typ spinnt, mit dem ist irgendwas ganz Schlimmes passiert. In die Hände von einer ganz furchtbaren Sekte gekommen. Okay, das Nächste, was ich gelernt habe, war, also, Klamotten, Fernsehen, Musik, genau, Musik. Also die Musik, die ich höre, geht schon gar nicht. Das hat man auch gepredigt und wie dämonisch das alles ist. Und ich wollte wirklich ein richtig guter Christ sein. Und ihr glaubt nicht, wie viele Schallplatten ich hatte. Also mehrere hundert, also zwischen 500 und 1000 Schallplatten hatte ich. Wahnsinn, das war mein Leben, Musik war mein Leben. Wisst ihr, was ich mit denen gemacht habe? Ich habe die alle mit meinem Freund, der auch Christ wurde, alle zerbrochen, alle weggeschmissen. Die wären heute ein Vermögen wert, gell? Das war ganz schlimm, aber ich wollte es wirklich ernst machen mit Gott und alles kaputt, alles weg und so. Und wisst ihr nicht, dass da manches nicht richtig schlecht war? Schon, aber das war völlig undifferenziert, alles in die große Tonne. Weg in Müll. Ich habe auch gesagt, nicht verkaufen. Dieses Teufelszeug soll niemand anders kriegen, okay? Aber das muss vernichtet werden. Also nicht noch Geld damit machen. Naja, okay. Also so ging mein Leben dann los. Und ich möchte mal vorlesen, was Paulus dazu sagt. Bezieht sich hier schon in dem Fall eigentlich auch um so religiöse Tradition, hier mehr ums Essen, aber ich glaube, das geistige Prinzip steckt da drin. Kolosser 2, 21. Weshalb lasst ihr euch vorschreiben, du darfst dieses nicht anfassen, jenes nicht essen und musst dich von ganz bestimmten Dingen fernhalten. Sie alle sind doch dazu da, dass man sie für sich nutzt und verzehrt. Warum lasst ihr euch noch Vorschriften von Menschen machen. Möglich, dass manche, die danach leben, den Anschein von Weisheit erwecken. Schließlich glänzen sie mit ihrer selbst erdachten Frömmigkeit. Springen ein bisschen. Doch das alles bringt uns Gott nicht näher. Sondern es dient ausschließlich menschlichem Ehrgeiz und menschlicher Eitelkeit. Der entscheidende Satz hier ist, dass alles bringt uns Gott nicht näher. Ich möchte mit euch heute Morgen die ersten drei Geschichten vom Markus-Evangelium anschauen. Diese drei Geschichten zeigen so ein paar Hindernisse auf, warum Menschen nicht näher zu Jesus kommen, warum Menschen von uns einen Abstand nehmen. Von Jesus haben sie es ja nicht gemacht. Ich bin absolut überzeugt, Jesus war die attraktivste Person der Welt, die jemals gelebt hat. Glaubt ihr das? Kein Mensch hat um ihn einen Bogen gemacht, um die Frommen damals schon, um die Religiösen. Nichts wie weg von denen. Also Jesus war schon anders. Markus Evangelium, was ist das Markus Evangelium? Das sind eigentlich, geschichtlich gesehen, können wir auch das Petrus Evangelium sagen, weil der Markus hat es geschrieben, weil der Petrus nicht schreiben konnte. Die waren in Rom zur Zeit Neros. Petrus konnte lesen und nicht schreiben, wie viele damals in der Zeit. Und überall, wo er hinkam, hat er natürlich die Stories erzählt, die er mit Gott erlebt hat, mit Jesus, oder? Logisch. Was hat er zu erzählen? Er hatte viel zu erzählen. Und vielleicht waren sie da sogar im Gefängnis. Auf jeden Fall war große Verfolgung unter Nero, das weiß man, in der ganzen damaligen Zeit war eine richtig krasse Verfolgung. Christen hatten es nicht so einfach wie wir heute. Und ich glaube, der Markus hat ihn immer wieder gedrängt. Petrus, wir müssen es aufschreiben, dass andere Gemeinden, andere Menschen, die nächsten Generationen das auch lesen können. Das ist so wichtig. Der hat ja nicht die Bibel geschrieben, das wisst ihr, oder? Markus hat nicht die Bibel geschrieben. Wann ist die Bibel entstanden? 4. Jahrhundert ist die Bibel entstanden. Der hat nie die Intention, die Bibel zu schreiben. Natürlich hat man sie dann bei der Kanonisierung im 4. Jahrhundert zur Bibel gemacht. Die Bibel ist im 4. Jahrhundert entstanden, okay? Nur für die Geschichte unter euch. Er sagt, ich will aufschreiben, was dieser Mann alles mit Gott erlebt hat. Das war die Intention, okay? Also, und dann hat er geschrieben. Und Petrus hat erzählt. Und ich lese mal Markus 1, 14 und 15. Nachdem Johannes dann verhaftet worden war, damals, Petrus erzählt es, also verhaftet worden war, gefährliche Zeit, Verfolgung und alles das, war nicht einfach zu sagen, hey, Johannes hat gesagt, hey, da kommt ein neuer König. Messias ist nichts anderes, der Gesalbte, der Nächste, der Gesalbte, des Herrn, der König, der Sohn Davids. Auf das, wo alle gewartet haben, das hat Johannes verkündigt, das kommt jetzt, das passiert jetzt. Das Königreich Gottes ist nahe, Basilea heißt Königreich, okay? Und das sagt mal dem König Herodes. Nicht so easy. Er hat es verkündigt, wurde verhaftet, geköpft dann. Aber, und nachdem er verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa, er verkündigte dort das Evangelium, die gute Botschaft Gottes. Wie lieblich die Freudenboten, die Füße der Freudenboten hatte er gerade noch vorgelesen, derer die gute Botschaft verkünden. Hey, wenn unsere Botschaft nicht gut ist, dann ist ja auch nicht Evangelium, ist uns das klar? Es wird zu viel religiöses Zeugs, was nicht gute Botschaft ist, verkündigt. Ich hoffe, dass ich heute gute Botschaft bringe. Zumindest bringe ich das, was in der Bibel steht. Er sagte dabei, es ist jetzt soweit. Die Herrschaft Gottes ist nahe. Ändert eure Einstellung und glaubt an das Evangelium. Diese Botschaft hat Jesus überall verkündigt, sagt Petrus. Die Herrschaft Gottes ist da, das Königreich Gottes ist da. Das war die gute Botschaft. Das ist nahe. Weil der König da ist, deswegen ist sie nahe. Ändere deine Einstellung, das ist eine moderne Übersetzung. Ich finde sie sehr gut. Was steht da allgemein? Luther und Elberfelder, was haben die übersetzt? So, tu Buße. Aber wisst ihr, wir wissen gar nicht mehr so richtig, was Buße ist. Buße ist, oh, Herr, vergib mir die Sünden, habe ich damals auch gemacht. Gell? Aber dann, das ist wie so ein Sündenbekenntnis, darauf haben wir es reduziert. Das Wort im Griechischen, Metanoia, das trifft es sehr, sehr gut, was es bedeutet. Deine Einstellung, dein Denken, Meta verändern, Noia, Neues, der Sinn, verändert dein Sinn, dein ganzes Denken. Ja, über was denn? Wer und wie Gott ist? Auf der einen Seite. Der erste Punkt, wisst ihr, er war so anders, wie sie sich gedacht haben, wie sie sich vorgestellt haben. Ich weiß nicht, ob sie ihn so sich vorgestellt hätten. Gott, für viele Menschen ist Gott existent. Also ich war nie Atheist. Für mich war Gott da, aber ganz, ganz weit weg. Und jetzt kommt Jesus und verkündigt, nee, er ist da. Er ist nahe. Er ist ganz nahe. Das Königreich Gottes ist nahe. Und dann sagt er im nächsten Satz, folge mir nach. Folge mir nach. Komm in meine Nähe. Sei bei mir, heißt es. Hat nicht gesagt, besuch mich einmal am Sonntag und dann versuch die Regeln, die ich dir gebe, zu halten, dass du vielleicht irgendwann mal hoffentlich in den Himmel kommst. Oder hat er das verkündigt? Nee, folge mir nach. Warum hat er keine Regeln gegeben? Warum hat Gott eigentlich am Anfang an keine Regeln gegeben bei der Schöpfung? Hätten wir doch gleich mit den Geboten anfangen können. Warum hat er 2500 Jahre gewartet? Das Gesetz kam 2500 Jahre nach Adam. Warum eigentlich? Und warum hat es dann wieder mit Jesus, für den Gerechten gilt kein Gesetz mehr? Warum denn? Weil das, was wirklich verändert, wisst ihr, was wirklich verändert? Beziehung. Beziehung verändert. Mama zum Kind, erste Beziehung, was wirklich prägt und verändert. Dann Papa kommt natürlich auch dann dazu, Eltern, Kind und dann, sagen wir, die Höhepunkt ist sicher die Ehe, was verändert. Daran liegt es Gott, dafür schlägt sein Herz. Das ist ein Bild auch auf die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde, ist die Ehe, oder? Paulus schreibt es im Epheserbrief. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es auf Christus und die Gemeinde, die Ehe. Darum geht es Gott, dass wir in einer permanenten Beziehung leben, nicht Sonntag mal auf Besuch kommen und mal hören, was der heute Morgen da vorne verzapft und so, und dann beurteile ich es und dann hier Daumen so, so oder so. Und dann gehe ich wieder, okay, nee, hat er nicht so gedacht, sondern Braut Christi zu sein, in einer permanenten Liebesbeziehung zu ihm zu leben. Folge mir nach, bleib bei mir, bleibet in meiner Liebe, sagt er auch zu seinen Jüngern. Also dieser erste Aspekt, dein Bild, deine Vorstellung von Gott, nicht der Gott, der wartet drauf, dass du alle Regeln erfüllst und weh, du erfüllst nicht. Nee, ganz nahe und durch seine Liebe wirst du verändert. Und der zweite Aspekt von diesem ändere deine Einstellung, dein Denken über Gott, aber auch über sein Reich, über sein Reich, über Religion, deine Weltanschauung. Hey, da gab es die Römer, die hatten viele Götter. Und wozu waren die da? Natürlich, die hatten ja für alles einen Gott, den Fruchtbarkeitsgott und also dass sie Kinder kriegen und dass die Ernte gut ist und alles mögliche haben sie Götter. Aber vor allen Dingen auch die Götter, die sie ja von den Griechen übernommen haben, die ihnen helfen, die Kriege zu gewinnen und noch mehr Macht zu bekommen, noch erfolgreicher zu sein. Okay? Und die Juden, was hatten die für eine Vorstellung von Gott? Von dem König, der kommen soll, wo die Propheten prophezeit haben? Ja, dass er kommt und was tut mit den Römern? Rauskickt aus Israel. Und wer soll der Big Nation werden? Israel. Let's make Israel great again, okay? Okay. Das war ihre Vorstellung. Die hat Jesus gar nicht erfüllt, Mann. Shit. Er hat sie nicht erfüllt. Hat nicht die Römer rausgekickt und hat Israel auch nicht groß gemacht. Wenn ihr die Geschichte lest, dann lest mal nach. Guckt mal einfach heute in Google. Ich sage jetzt nichts davon. Tippt sie nach Christus, was da passiert ist mit Israel, dann wisst ihr es. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, genau das ist passiert, das, was Jesus verheißen hat. Das ist passiert, weil sie den König nicht wollten. Diesen König, der ihnen nahe sein wollte und der anders war. Einfach ganz anders. Seine Botschaft war nicht von Revolution, sondern eine Botschaft der Liebe. Liebt Gott über alles, mit eurer Kraft, eurem Denken, mit allem, was ihr seid und habt und liebt einander, liebt deinen Nächsten. Wer immer das ist, wer der Nächste ist, lieb ihn. Das war seine Botschaft, das war seine Mission. Komm in meine Nähe, leb darin und ich werde dich verändern. Und dann wird aus all den Veränderten wird eine Bewegung werden, die ganze Welt verändern. Die mehr Himmel auf Erde bringen und dafür betet jeden Tag. Macht ihr das? Wir wollen immer in den Himmel und Jesus sagt, ihr sollt beten, dass der Himmel auf die Erde kommt, dass die Welt besser wird. Finde ich gut. Ja, Jesus ging umher und er predigte mit Autorität, schreibt Markus. Petrus hat es gesagt, er hat so anders gepredigt. Und viele Menschen sind gekommen, weil es so anders war. Sein Ruf ging aus und Scharen von Menschen kamen. Er war sehr populär damals im nördlichen Teil Israels in Galiläa. Und er hat die ersten Jünger gerufen. Wer waren die ersten Jünger? Fragen wir mal. Wer kriegt's zusammen? Wer war der allererste? Zweite. Petrus war der zweite. Andreas, Petrus, Johannes, Jakobus. Die hat er gerufen. Und die hatten sich gut gefühlt, Mann. Jesus so populär und sie waren quasi die Leibgarde, so, oder? Das ist cool. Weißt du, wer wird sich nicht ganz toll fühlen, wenn er, sag mal, Freund von, wer ist gerade hip, sag mal, in deinem Alter? Meine Tochter liebt Billie Eilish, Irish oder so. Wie heißt sie? Wie kennt die? Ich kenne sie nicht. Billie Eilish oder so? Aber wenn du da der beste Freund wärst, fühlst du dich auch populär, oder? Cool. Naja, auf jeden Fall, die haben sich cool gefühlt. Das war, hat ihnen gut getan, das hat ihnen gefallen. Er erzählt Petrus diese drei Geschichten, das waren ja nicht erfundene Geschichten, das waren Realitäten. Die erste war von dem Leprakranken, das war schon skandalös. Da kommt ein Leprakranke, der das eigentlich nicht durfte, der nähert sich Jesus und sagt, ey, wenn du willst, kannst du mich heil machen. Und Jesus, heißt es, wirklich, steht tatsächlich drin, rührt ihn an. Hätte er das tun dürfen? Nein, hätte er nicht tun dürfen. Er verunreinigt sich, gemäß allen jüdischen, religiösen Traditionen. Hat er sich verunreinigt. Das geht gar nicht. Leprakrank heißt, du hast keine sozialen Kontakte mehr. Du warst ausgestoßen von deiner eigenen Familie. Die waren in Ghettos außerhalb der Städte und Dörfer. Die mussten schreien, leprakrank. Unrein mussten sie schreien, wenn sie jemandem begegnet wurden. Alle gingen sie zu ihnen auf Distanz. Und das sollte man nie vergessen. Vielleicht gibt es Menschen, zu denen du auf Distanz gehst. Kannst du mal überlegen gerade. Hey, wo sind die Leute? Wer kennt das? Du gehst in den Laden und dann siehst du jemanden und dann gehst du schnell und tust so, als ob du nicht siehst. Kennt das auch jemand außer mir? Noch nie erlebt, ich schon. Ja, seid ganz. Das ist in Barbeira passiert das. Sag ich, ja, peinlich, den will ich jetzt nicht sehen. Also gehe ich jetzt schnell den anderen Gang rein. Also vielleicht passiert es da auch mal. Also mir ist es schon passiert. Aber vielleicht gibt es trotzdem jemanden, wo du sagst, hey, innerlich, ja, nee, auf Distanz und oh, das mag ich gar nicht. Weißt, für den einen ist das der Ausländer, für den anderen ist das der Moslem, für den Nächsten ist es was weiß ich was. Und ich sage dir einfach was, das dürfen wir nie vergessen, das kann der Nächste sein. Jesus geht zu dem, du auf Distanz gehst, nicht auf Distanz, sondern in seine Nähe und rührt ihn an. Zum Glück hat Jesus bei mir genauso gehandelt und ging nicht auf Distanz zu mir, wie Christen damals, die mir es später erzählt haben. Die zweite Geschichte, die erzählt, war die Heilung des Gelähmten, wo die vier Freunde das Dach abgedeckt haben vom Haus, wahrscheinlich das Haus Jesu, er hat in Kapernaum gelebt ein paar Jahre und den Lärm da vor seine Füße gelassen haben. Und da das nächste Skandalöse passiert, wo sich, da waren ja die Pharisäer und Schriftgelehrten waren ja auch immer dabei, die waren ja genauso neugierig, hey, was ist da los, so viele Menschen? Und dann macht Jesus was absolut Skandalöses schon wieder. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Hey, das geht doch nicht. Wir wissen doch, wie man Sünden vergibt, oder? Also die Juden damals, die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Wie geht es damals? Opfer bringen. Du Tempel, bist du etwa größer als der Tempel? Hey, was bildest du eigentlich ein? Und du willst mit einem Satz die Sünden vergeben. Hey, geht doch gar nicht. Macht komplett krass gegen alle religiösen Traditionen. Stellen wir uns mal vor, das würde bei uns jemand machen, gegen unsere Christuszentrumstraditionen verstoßen. Oh, Markus würde dir in den Kragen springen. Und wer auch immer. Ja, so waren die auch, die sind Jesus in den Kragen gesprungen, so ähnlich. Aber die haben, also, wisst ihr, diese Geschichten, die zeigen Dinge, dass Jesus sich nicht an diese religiösen Traditionen hielt. Zum einen. Sie zeigen, dass Jesus für sich in Anspruch nahm, Sünden zu vergeben. Und die Pharisäer wussten ganz gut, wer Sünden vergeben kann. Ja, haben sie gesagt, nur Gott kann Sünden vergeben. Damit hat er was demonstriert, dass er Gott ist, der Sohn Gottes. Und das Dritte war, dazu gehe ich dann in der dritten Geschichte näher ein, dass Jesus ein Freund der Sünder war. Jesus war ein Freund der Sünder, das gucken wir dann genauer noch an. Und die Pharisäer haben sich geärgert. Hey, das ging einfach gar nicht, wie Jesus hier aufgetreten ist. Aber ich glaube, in diesen ersten drei Geschichten hat Jesus einfach so diese Hindernisse beseitigt, die die Menschen davon abhalten, zu Gott zu kommen, näher zu ihm zu kommen. Diese religiösen Traditionen, die wir manchmal haben. Dieses Denken, dass Gott sich distanziert von mir. Auch das Denken, dass ich nicht geliebt bin, dass Gott mir nie vergeben kann. Es gibt Menschen, die sind so unterwegs. Genau so. Und ich glaube, dass deswegen manche Menschen nicht zu uns kommen, nicht sich unseren Gemeinden anschließen, weil sie denken, da passe ich doch gar nicht rein. Diese Erwartungen, die die Christen haben, die werde ich niemals erfüllen. Das schaffe ich nicht. Mich so anzuziehen, wie die sich anziehen. Ja gut, ihr seid jetzt toll angezogen, muss ich sagen. Richtig schön. Aber stell dir mal vor, wie hat mir das mal jemand erzählt, ein befreundeter Pastor von mir, der hat gesagt, dass zu ihm kam ein Gottesdienst, ein Transvestit. Und die sind ja manchmal sehr crazy angezogen, okay? Ich sag's ganz bewusst, also hat er erzählt. Stell dir das mal vor, weißt du, kennt ihr Olivia oder wie heißen die? Das? Ja, Olivia Jones, gell? Also stell dir jetzt mal vor, so jemand in dieser Art, jetzt nicht sie oder er, weiß nicht, oder war das, oder keine Ahnung, weiß ich, aber kommt hier rein, läuft hier rein. Wie wird es in deinem Herzen sein? Was wird es mit dir machen? Ist nicht so einfach, das zu beantworten. Und er hat gesagt, er hat beobachtet, die Leute haben sich innerlich und teilweise äußerlich distanziert und nach dem Gottesdienst erst so schnell wie möglich zu diesen Menschen gegangen, hat wirklich einfach gezeigt, hey, ich liebe dich. Wisst ihr was, da muss ja so viel kaputt gewesen sein in der Seele. Aber glaubt ihr, dass Jesus diese Menschen liebt, für ihn gestorben ist? Hundertprozentig. Er geht zu keinem Menschen auf Distanz, für jeden Einzelnen, für jeden ist er gestorben. Egal wie er angezogen ist, egal was für Musik er hört, okay? Wo ich jung war, da ging zum Beispiel, also als ich gläubig wurde, das habe ich dann auch gelernt. Das, was ich extrem gern getan habe, auch war Tanzen. Und da komme ich zu den Christen und das ist eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe, das Bein, das sich zum Tanz bewegt, das wird im Himmel abgesägt, okay? Und hey, wir lachen drüber, aber es ist eine Tatsache. Wisst ihr, da bin ich, das war fromm, das war religiöse Tradition. Bei uns in der Jugend, es war ein Skandal, wenn jemand von unseren jungen Leuten einen Tanzkurs gemacht hat. Es war skandalös und es kam vielleicht innerhalb von 3-4 Jahren ein einziges Mal vor und da haben wir sich schon gedacht, aber das sind aber keine guten Christen, haben wir so hinter der Hand gedacht oder ausgesprochen. Ah, das geht ja gar nicht und so. Ja, wisst ihr, wir haben vielleicht andere Dinge. Da stehen wir jetzt schon längst drüber. Aber vielleicht sind es andere Dinge, wo wir nicht drüber stehen und wo wir andere abhalten, zu uns zu kommen. Wir bauen Hindernisse auf, anstatt Hindernisse auf die Seite zu nehmen, so wie die vier Freunde das Dach abgedeckt haben. Alles, was zwischen Menschen und Jesus steht, muss weg. Okay? Manchmal sind es auch unsere religiösen Traditionen. Manchmal, ich weiß nicht, was es ist, manchmal ist die Art, wie wir Gottesdienste feiern, keine Ahnung, wir müssen einfach kreativ sein, die Menschen für Jesus zu erreichen. Er war es ja auch. Oft sind es Dinge, die sich so religiös anfühlen, wie Paulus das geschrieben hat, die so einen Schein der Frömmigkeit haben, aber die dich nicht näher zu Gott bringen und den du erreichen willst, schon gar nicht. Aber Gott ist nicht so, hey, Gott ist nicht so, Jesus ist nicht so. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Also mich freut es immer wieder, dass ich das erste Wunder von Jesus, das ich lese, auf einer Hochzeit war, oder? Ist doch cool. Und was hat er gemacht? Hey, Mann, wenn ich Gott wäre, Hätte ich wahrscheinlich auch jetzt gemacht, okay, aber viele hätten dann gesagt, okay, ich gehe ins nächste Krankenhaus, dann teste ich Bethesda und heile alle. Jesus geht auf eine Hochzeit und macht das Partygetränk, das ausgegangen ist. Wow, was für ein Start. Da haben wir einen Start hingelegt, oder? Und er offenbarte seine Herrlichkeit von da an. Ja, krass, krass. Jesus ist so anders, okay? Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir das erkennen. Mir hat mal jemand gesagt, ich habe versucht, Christ zu sein. Und habe festgestellt, es ist nichts für mich. Alles, was mir Spaß macht, hat irgendwie was mit Sünde zu tun, hat er gesagt. Also Christsein ist definitiv nichts. Wir sind auch schon Menschen begegnet, dir vielleicht auch, die haben so, also schon mehrfach, die haben so die Haltung, wenn es dir hilft, dann ist es gut so. Hauptsache, dir es hilft, aber lass mich bitte damit in Ruhe. So, wenn es dir hilft, ja, ich bin ja tolerant, gell, viele sind tolerant heutzutage, habe ich auch nichts dagegen, wenn du meinst, es hilft dir, tu es, aber ich habe für mich entschieden, dass es mir nichts bringt. Ich werde es sowieso niemals schaffen, so zu sein, wie ihr Christen das erwartet von mir, von meinem Lebensstil. Ich werde nie ein guter Christ sein, nie ein guter Kirchgänger. Da schlafe ich immer Sonntagmorgens, ist mir viel zu früh. Auch was ich schon Diskussionen gehabt habe, wissen wir, haben um 9 Uhr Gottesdienst gehabt. Das hat Jahre gedauert, bis ich das auf 9:30 gebracht habe, nochmal Jahre bis auf 10. Ich bin gerade noch dran, noch weiter. Ohne zu gehen, weil ich will die Menschen erreichen, die Gott noch nicht kennen. Der Fromme wurde am liebsten, ich habe Leute, die wurden am liebsten um 8 Uhr Gottesdienst haben. Ah ja, gut, kann man schöne kleine fröhliche Schar machen von Christen, aber die anderen erreichen wir nicht, okay. Menschen, die sagen, ich habe für mich einen Lebensstil gewählt, der überhaupt nicht zum Christsein passt. Ein Lebensstil ohne Gott. Da hat Gott keinen Platz. Und hey, bei allem, was ich so sehe und so, ist es auch was, wo ich sagen würde, ist absolut nichts für mich. Was meint ihr, was Petrus zu so jemand sagen würde, wenn Petrus das jemand so erzählen würde? Petrus ist ja der, der die Geschichten vom Markus-Evangelium erzählt. Ich glaube, er wird sagen, hey, ich bin so froh, dass du dir jetzt meine Geschichte gerade liest oder hörst in der Predigt oder so. Voll cool. Weil damals, als wir mit Jesus umherzogen, da waren wir total geschockt. Total geschockt. Wir konnten es nicht fassen, dass Jesus genau ein Freund von solchen ist wie du. Menschen, die beschlossen haben, hey, mit Gott habe ich nichts am Hut. Ist nichts für mich. Nicht mein Lifestyle, so will ich nicht leben. Deren Freund war, Jesus war ein Freund der Sünder. Und nicht nur Freund der Sünder, er hat sich in ihrer Mitte wohlgefühlt. Und um es ganz deutlich zu sagen, sogar in der Mitte der Sünder, die noch mitten in ihrer Sünde lebten. Voll krass, Jesus. Und Petrus sagt, ja, wir konnten es auch nicht glauben. Wir konnten es nicht fassen. Es war alles andere, was wir gesehen haben von den Frommen damals, der religiösen Elite. Und Petrus erzählt diese dritte Geschichte vom Levi, dem Zöllner. Wo so viel passiert ist, was damals für die Juden absolut unfassbar war. Ich lese Markus 2,14. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Levi, der Sohn des Alpheus, also klare Bezeichnung. Woher sollte Markus wissen, wer Levi ist? Markus war nicht aus Kapernaum, aber Petrus war es. Und Petrus, deswegen weiß man, so gibt es viele Hinweise im Markus-Evangelium, woraus man schließen kann, dass Petrus der Geschichtenerzähler war. Einfach nur so Nebenbemerkung. Weil Petrus kannte ihn, er war von Kapernaum. Er kannte ihn und alle anderen kannten ihn auch. Damals in Kapernaum, von da handelt ja die Geschichte. Er erzählt es, wie die Menschen geschockt waren. Der Zöllner, der mit den Römern paktierte, der Menschen betrogen hatte, weil er zu hohe Zölle genommen hat. Deswegen waren viele Zöllner auch sehr reich. Gell? Das kannst du immer sehen, ob du beim Zachäus und beim Levi, also das ist der gleiche, wie der Matthäus das Evangelium dann geschrieben hat. Die hatten alle Riesenhäuser, da konnten wir die größten fetten Feten machen. So war das einer. Ein Zöllner, was war ein Zöllner? Das möchte ich mit euch anschauen, dass ihr versteht, was ich damit sagen will. Ein Zöllner damals, wer sich entschieden hat, ich war Zöllner, der hat sich entschieden, ich paktiere mit den Römern. Von dem Moment an war er total verachtet, auch von seiner eigenen Familie. Zöllner wurden damals aus der Synagoge ausgeschossen. In dem Moment, wo du Zöllner wurdest, wurdest du sofort ausgeschossen aus der Synagoge. Das war eine krasse Entscheidung, das zu werden. Menschen, mit denen du in Berührung kamst, die galten nach den jüdischen Ritualen, religiösen Traditionen als unrein. Du musstest dich erstmal reinigen, nachdem du einem Zöllner begegnet bist, in den Tempel wolltest oder in die Synagoge wolltest. Okay, ist interessant, Frauen durften sich damals ja nicht scheiden lassen, wisst ihr, oder? Also es war absolut tabu, das ging gar nicht. Männer schon, klar, Mose hat einen Scheidebrief gegeben, das galt nur für die Männer, also nur einseitig. Es gab nur eine einzige Ausnahme. Wenn der Mann Zöllner wurde. Krass, oder? Also einfach, dass er mal versteht, was das bedeutet. Du warst abgestempelt, du warst fertig, du hast deinen Stempel gehabt. Wisst ihr, wenn das ein Jude geworden ist, dann zeigt es, ich bin fertig mit meiner Religion und mit diesem Gott, von dem ihr erzählt, den gibt's. Das hat er für sich entschieden. Genauso Leute, wie ich es vorher geschildert habe. Menschen, die sagen, ich habe für mich entschieden, ich lebe ein Leben ohne Gott. Den Lebensstil, der mir gefällt, der passt Gott gar nicht dazu und da passt er gar nicht rein. So, solche Typen waren die Zöllner. Und es hat ihnen gefallen. Es war nicht so, dass es nicht gefallen hat. Viel Geld und schöne Partys und viele Sünder und Sünderinnen im Haus und so weiter. Und da saß dieser Levi, der Sohn des Alpheus, da in seinem Zoll. Und ich kann mir vorstellen, als sie dem näher kamen, ihn von weitem sahen, also bei der ersten Begegnung, da kam schon die Verachtung hoch in ihn gegenüber dem. Und wahrscheinlich hat Petrus selber schon seine Erfahrungen mit ihm gemacht. Er war ja Fischer, damit Händler, musste auch Abgaben zahlen. Und dann sehen sie, hey, Jesus geht direkt auf diesen Levi zu und er sagt das Unaussprechbare, das, was man nicht sagen darf zu einem Zöllner, folge mir nach. Hey Jesus, das geht doch nicht. Kannst du nicht bringen. Ich kann mir echt gut vorstellen, was in diesen ersten vier Jüngern, damals waren es genau vier, Andreas, Petrus, Jakobus, Johannes, was in denen vorging. Hey, lass uns doch erstmal drüber reden, ob das Sinn macht, dass der zu uns kommt. Hey, der Gelähmte, den du geheilt hast, wo du gesagt hast, deine Sünden sind dir vergeben, das war ja noch okay. Was sündigt schon ein Gelähmter, gell? Aber dieser Levi, der sündigt jeden Tag öffentlich, ohne Scheu. Und dem sagst du jetzt, folge mir nach. Ha? Und jeder kennt ihn. Jeder in Kapernaum kennt Levi und weiß, wer das ist. Wenn wir den zu uns aufnehmen, auch noch zu uns vier, dann sind wir erstmal fünf, also Kleingruppe aus fünf plus Jesus sechs. Die erste Small Group, genau. Das wird uns sehr schaden. Hey, unser Ruf ist ruiniert, wenn wir den zu uns aufnehmen. Keiner der patriotischen Juden, die für die Freiheit und die Großnation Israel gekämpft haben, wird sich uns mehr anschließen. Wir haben es verbockt. Keiner, der irgendwie so religiös ist, und waren ja nicht alle ganz schlimm. Aber die werden sich uns niemals anschließen. Es war ja schon wirklich heftig, dass du den Leprakranken angerührt hast. Und dass du gesagt hast, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Aber jetzt noch den Zöllner aufnehmen, geht ja gar nicht. Die werden komplett ausrasten und alle werden nichts mehr mit uns zu tun haben wollen. Und die ganz normalen Menschen, denen dieser Betrüger jeden Tag zu Unrecht Geld abgenommen hat, und der ist jetzt bei uns, die wollen auch nichts mehr mit uns zu tun haben wollen. Hey, was wird aus meiner Popularität? Hat Petrus vielleicht gedacht. Jesus war es egal. Und überleg mal, Jesus, guck mal, wir vier, Andreas, Petrus, Jakobus, Johannes, was sind wir vom Beruf? Fischer, alle vier Fischer, Mann, da stimmt die Chemie, da läuft's. Das ist perfekt. Die perfekte harmonische Kleingruppe, oder? Habt ihr Kleingruppen? Okay, also ja, ein klares Jein, würde ich mal sagen. Ein eindeutiges Jein. Aber die hatten Kleingruppen. Ja. Jesus hat mit der Kleingruppe angefangen. Und ich glaube auch, dass kleine Gruppen sind schon sehr wichtig. Wenn du eine große Gemeinde hast, kannst du ja nicht mehr richtig Gemeinschaft leben. Aber in kleinen Gruppen kannst du es gut leben. Aber das ist auch so harmonisch, die vier Fische und so. Und jetzt ein Zöllner. Geht gar nicht. Aber wisst ihr, Jesus fragt uns nicht auch auf Gemeindeebene. Oder fragt uns schon. Ich glaube, Jesus guckt manchmal, hey, ist das überhaupt eine Gemeinde, zu denen ich die hinzubringen kann, die mit Gott komplett abgeschlossen haben, die mit Gott nichts mehr im Hut haben. Die Leprakranken, die Zöllner dieser Tage, Christus im Zentrum, so sein wie Jesus, seine Werke tun. Ja, genau. Später hat Jesus noch zum Gegensatz zum Zöllner noch den Simon den Zeloten dazugeteilt. Also das war für uns ganz perfekt, die Harmonie in der Kleingruppe, oder? Zelot, das war der absolute Patriot, der auch mit, also Guerillakämpfer gegen die Römer, so musst du das vorstellen. Die hat er zu einer Kleingruppe gemacht. Wow, und das hat funktioniert. Okay. Das Königreich ist nahe gekommen, hat Jesus verkündigt. Und wisst ihr, die Botschaft ist, absolut jeder ist dazu eingeladen. Auch die, die von Menschen schon abgestempelt sind, wie der Zöllner, auch die, zu denen andere auf Distanz gehen, wie die Leprakranken, auch die. Und auch Menschen wie ich, also wie ich einer war, vielleicht oft noch bin, die vieles vermasselt, verbockt haben, viel Dreck am Stecken haben. Hey, solche Menschen, vielleicht auch so einer wie du. Für jeden, das Reich Gottes ist nahe. Und es ist nur eine Entscheidung entfernt, Ja zu sagen von dieser Liebe Jesus. Und ist es das, was wir den Menschen bringen? Oder bauen wir Hindernisse auf? Mit religiösen Erwartungen und allem Möglichen sonst. Jesus hat so vieles total auf den Kopf gestellt, was die Religiösen damals so aufgebaut haben. Er hat es komplett auf den Kopf gestellt. Die haben gebetet im Tempel. Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser da. Und Jesus feiert mit den Party. Wow. So ganz, ganz anders. Voll krass. Ja, Levi war von der Gesellschaft komplett abgestempelt. Das war seine Identität, damit hat er sich abgefunden. Das war halt so. Er hat jetzt andere Freunde gehabt. Und Menschen, die ihn gesehen haben, haben immer gesehen, der Zöllner. Und so sind wir ja auch oft. So gehen wir durch die Welt. Aber kannst du dir vorstellen, dass Gott dich, mich, den Menschen draußen anschaut, völlig ohne diesen Filter, was der getan hat? Was der verbrochen hat oder was du getan hast, was du verbrochen hast oder was du versprochen hast und nicht gehalten hast oder was du versprochen hast, nicht mehr zu tun und es immer wieder tust. Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich genau ohne diesen Filter anschaut? Dass Jesus Levi so angeschaut hat? Es hat ihm ja nicht gefallen, was Levi getan hat, dieser tägliche Betrug von vielen Menschen. Uns Menschen fällt es unfassbar schwer. Wisst ihr, wenn jemand im Knast war, okay, ich kenne Menschen, die im Knast waren. Also wenn du bei uns im Dorf wohnst, bist du besser, kommst nie in den Knast, weil du bist dann der Knacki. Für jeden, der dich kennt, bist du der Knacki. Oder wenn jemand ein Alkoholproblem hat, dann bist du der Alkoholiker. Ja, der Alkoholiker, habe ich schon öfter Menschen sagen, der Alkoholiker. Oder ich selber, wisst ihr, also ich will ja gar nicht sagen, dass ich da schon richtig gut bin. Ich mit Gottes Hilfe will ich da aber viel, viel besser werden. Aber ich habe mal eine Frau gekannt, die ist inzwischen verstorben, die wurde immer wieder beim Klauen erwischt. Und ich kann euch sagen, jedes Mal, wenn ich die sah, kam in mir hoch die Kleptomanin. Jedes Mal. Das war die Identität, die für mich hatte. Aber wisst ihr, Levi hatte diese Identität in den Augen Jesu nicht. Und wer auch immer du bist und wo auch immer deine Probleme sind, es ist nicht deine Identität, die du von Gott hast. Jesus sah das Potenzial in Levi.
Er sah es. Er sah, dass ein Mensch geschaffen ist von Gott in seinem Bilde. Mit dem Potenzial, das Gott nutzen wollte für sein Reich, mit dem Auftrag, den er ihm geben wollte, mit der Gemeinschaft und der Liebesbeziehung, die er zu ihm haben wollte. Das sah er in ihm. Genau das.
Ich lese wohl den Schluss von dieser Geschichte und dann kommen wir auch zum Abschluss. Es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Hause. Da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch. Das waren seine neuen Freunde. Mit Jesus und seinen Jüngern. Denn es waren viele. Und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten, also viele, die Jesus nachfolgen, waren, sind auch mitgekommen. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie groß das Haus war, oder? Größer als dieser Saal. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, ganz schlimm, sprachen sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern isst er. Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Von den Menschen war Levi abgestempelt. Vielleicht schon vor er Zöllner war. Ich weiß nicht durch was. Durch Mobbing, durch irgendwas. Ist ja oft der Schritt, dass dann Menschen so sich von uns ganz abwenden. Und krasse Dinge machen in ihrem Leben. Wisst ihr, zu wissen, dass wenn ich Zöllner werde, dass ich aus der Synagoge ausgeschlossen werde, das heißt auch, hey, von all diesen frommen Leuten habe ich die Schnauze voll. Also damals, okay? Den möchte ich nichts mehr zu tun haben. Das zeigt die Enttäuschung, die dieser Levi hatte. Und dann kommt Jesus und zeigt ihm, ohne jegliche religiöse Erwartungen, ohne irgendwelche Erwartungen, die er erfüllen musste, ohne irgendwelche Normen, irgendwelchen Kleiderstil, den er und seine Freunde und Freundinnen da erfüllen sollten, ohne alles das kommt Jesus, geht zu ihm ins Haus und feiert mit ihnen Party und zeigt ihnen allen seine ganze Annahme und Liebe, bedingungslos. Und wisst ihr, nicht, dass Jesus das zugedeckt hat, dass das alles verkehrt war und die Sünde, sonst hätte er das ja nicht gesagt. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und das haben die anderen gehört, er hat dann nicht geflüstert. Die, Anführungszeichen, Kranken, Sünder und Zöllner haben es gehört. Aber Jesus, da konnte Jesus zu ihrem Herzen reden, da konnte der Heilige Geist überführen, da wo die Beziehung bereitet war, da wo Liebe gezeigt wurde, da wo sich das Herz für ihn geöffnet hat. So weit kommen wir ja meistens gar nicht, weil die vorher schon abhauen vor uns. Aber Jesus kam so weit. Er war attraktiv, er hat angezogen. Und ja, das gehört auch dazu, das Kranksein zuzugeben. Und diese Krankheit bei den meisten von denen war jetzt keine äußerliche Krankheit, wie bei dem Leprakranken oder bei dem Gelähmten. Aber er war genauso krank, vielleicht noch viel kränker. Nämlich innerlich, diese innerliche Leere. Und das hat ihn gezeigt, Jesus. Dass trotz ihrem krassen Lebensstil, trotz ihrer Unsummen an Geld, was sie besitzen, trotz der tollen, verschwenderischen Partys, die sie feiern könnten, war doch was in ihrem Leben, was sie krank gemacht hat, was sie leer gelassen hat, was tief innen nichts von alledem ausfüllen konnte, was nur Gott ausfüllen kann, nur seine Liebe ausfüllen kann. Und das hat Jesus gesagt. Und dann war Levi bereit, es zuzugeben. Hat nicht aufbegehrt und gesagt, hey, was heißt du mich krank oder uns krank? Ja, hätte es vielleicht gesagt, wenn Jesus nicht vorher ihr Herz gewonnen hätte. Ihre Liebe oder seine Liebe ihnen gezeigt hätte. Levi war bereit zuzugeben, hey, das bin ich und ich brauche den Arzt. Ich brauche den Messias, ich brauche den Erlöser. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Er war nur eine Entscheidung entfernt. Ja zu sagen. Aufzustehen von diesem Zoll, ihm nachzufolgen, mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Eine Entscheidung
Nicht irgendwelche Erfüllungen von religiösen Erwartungen, sondern Ja zu sagen zu der Liebe Gottes, die sich in Jesus uns offenbart. Hey, bist du bereit dazu? Und bist du bereit, diese Liebe weiterzugeben? Genauso wie Jesus seine Werke tun. Das wünsche ich mir. Ich möchte mit euch beten. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Wenn ihr wollt, wer nicht will, darf auch sitzen bleiben. Und ich möchte vielleicht zuerst mal beten. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, ich glaube, ihr nehmt auch auf, der vielleicht gar nicht hier ist und der das nachher anschaut. Vielleicht auch hier, wisst ihr, wir können hier in Gottesdiensten sitzen und unser Herz kann meilenweit von Gott entfernt sein. Das geht. Und zuerst möchte ich für die beten, die sich vielleicht innerlich abgewandt haben, die gesagt haben, hey, mit der Religion und den Frommen möchte ich nichts mehr zu tun haben. Aber ich habe heute Morgen vielleicht doch gemerkt, hey, dass Gott mit mir was zu tun haben will, dass er mich liebt, dass er ein Freund der Sünder ist. Und dass bei allem dem, wo ich was anderes gesucht habe, Erfüllung in anderen Dingen gesucht habe, mein Herz dennoch leer geblieben ist. Hey, du darfst dich heute Morgen entscheiden. Einfach einen neuen Versuch mit deinem Gott zu machen. Jesus, ich danke dir, dass du der Freund der Sünder bist, der Sünder, der Zöllner. Und dass du sie liebst, ohne jegliche Erwartungen, bedingungslos ihnen entgegenkommst. Herr, und ich bitte dich für jeden, der jetzt heute Morgen da angesprochen ist oder auch durch die Videoaufnahme und in so einer Situation ist, oder vielleicht kurz davor, wie in Levi, einfach Schluss zu machen mit allem Frommen und allem Religiösen, Herr, dass du ihm zeigst, wie sehr du ihn lieb hast und wie wenig du Wert legst auf alle religiösen Traditionen, dass du einfach nur das Potenzial in diesem Menschen siehst, den du geschaffen hast zu deinem Bilde, vor allen Dingen, um in Liebesgemeinschaft mit dir zu leben. Und für den du eine Aufgabe, einen Auftrag hast, ich preise dich dafür. Aber ich möchte heute Morgen auch beten für jeden von uns, für mich und für jeden anderen Christen, der diese Botschaft hört. Herr, lass uns sein wie du, Jesus. Lass uns Menschen lieben wie du, bedingungslos, ohne Erwartungen, ohne Distanz, ohne Verachtung. Schenke es, dass es keinerlei Diskriminierung, Verachtung, Rassismus oder sonst irgendwas im Herzen deiner Kinder gibt. Nicht in meinem Herzen. Und dass ich so liebe, so wie du liebst. Ganz praktisch. Ohne Angst, ohne Skrupel, deine Liebe weitergib, da wo du mich hingestellt hast, jedes Mal zu meinem Nächsten. Ich preise dich dafür und gebe dir die Ehre, Jesus, du bist mein Freund, ich preise dich. Amen.